Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weirer, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erinnern Sie sich an die Zeiten vor Corona, als die meisten von uns noch 5 Tage pro Woche ins Büro kamen? Das ist irgendwie gefühlt zumindest für mich ewig her. Und durch Corona, ich glaube, massiv gerade in Deutschland beschleunigte Veränderung der Arbeitswelt, in der Homeoffice zumindest für einen Teil der Woche einfach selbstverständlich ist, in der wesentlich mehr Flexibilität in den Arbeitsmodellen, ganz neue Arbeitsmodelle, auch ganz neue Modelle, wie wir im Büros zusammenarbeiten, möglich sind. Das ist, ich glaube, irgendwie einerseits Realität und andererseits irgendwie auch noch ganz neu für uns und für Unternehmen. Und vieles, was da passiert, ist auch erst durch Digitalisierung möglich geworden, kann durch diese unterstützt werden, und Digitalisierung kann einfach auch helfen, Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser neuen Arbeitswelt effektiver, produktiver, erfolgreicher zu sein. Und darum soll es heute gehen. Wir nähern uns heute der Frage, wie kann ich eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so durch ihren Arbeitsalltag begleiten? Geht da weniger um die fachliche Begleitung, sondern wirklich das, wo arbeite ich, wie arbeite ich, mit wem arbeite ich? Und wie können digitale Services bei dem Ganzen helfen? Ja, und ich freue mich da, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der genau das vorantreibt, der uns gleich erzählen wird, welchen Beitrag er dazu liefert. Mein heutiger Gast ist Robert Dittrich. Er ist der CEO bei LIS Smart Office. Robert, herzlich willkommen. Schön, dass du heute kurz Zeit für uns hast.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Ja. Du, bevor wir in diese Diskussion einsteigen, ja, wie kann eigentlich ein digitaler Service Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so in ihrem Arbeitsalltag im Büro, am Arbeitsplatz begleiten? Sag doch mal bitte ein paar Worte zu dir und zu LIS.
Gern. LIS ist sogar selber als Digitalisierungsservice entstanden. Wir sind ein Tochterunternehmen der Firma Waldmann, die seit sehr, sehr langer Zeit aus Familienunternehmen entstanden, Leuchten produziert, auch halt für die Büroflächen und für größere Möbel. In dem Zusammenhang wurde dann halt nachgedacht, wie kann ich denn diese tollen Produkte in diese digitale Welt mehr einfließen zu lassen, und daraus ist dann LIS entstanden, die Verbindung zwischen der Hardware-Welt, einer Leuchte, die man an einem Arbeitsplatz stehen hat, und der Möglichkeit, das in ein Büro mit zu integrieren, digital. Wie sieht das aus? Mit uns aus LIS-Sicht bieten wir natürlich die Möglichkeit der Smart-Office-Lösung, nennen wir es jetzt mal so. Wir sind am Ende an der vereinfachten und automatisierten Verwaltung moderner Bürogebäude und moderner Büroumgebungen interessiert und bieten halt dafür eine intuitive Oberfläche. In erster Linie natürlich unter dem Begriff Desk-Sharing. Also mit uns kannst du Schreibtische, Meetingräume, Parkplätze, aber halt auch andere Optionen, Serviceleistungen wie Catering, wie Zubehör für Meetings, also Equipment wie einen Projektor und so weiter halt mit buchen. All das in einer, sagen wir, für den Mitarbeiter zugeschnittenen Lösung. Wir haben auch eine Verwaltungsübersicht, das nennen wir dann bei uns LIS Workspace Manager, wo ich dann halt alles verwalten kann und auch die Auslastungsmessungen habe. Denn durch die Hardware, die Waldmann damit bietet, ist es nicht nur ein digitaler Service, dass ich jetzt, sagen wir mal, eine Buchung tätigen kann, sondern auch die Möglichkeit hat, über Temperatursensorik, Auslastungssensorik, Luftqualitätssensorik meine Büros bestmöglich gestalten zu können. Denn nur wenn ich auch wirklich, sagen wir mal, das richtige Licht habe, die richtige Temperatur mit da ist, die richtige Luft mit da ist, ist es natürlich angenehm, am Arbeitsplatz zu arbeiten, neben natürlich, dass die Kollegen mit da sein sollten, mit denen ich heute auch arbeiten muss, und so die normalen Gegebenheiten, was man so mit kennt aus dem Büroalltag. Das hat uns über die Corona-Zeit natürlich eine ganze Weile auch mit beschäftigt, dieses hybride Arbeiten. Was kann ich denn den Unternehmen mit an die Hand geben, um dass Mitarbeiter, wie aber auch die Leute, die die Büros weiterhin verwalten müssen, weiterhin im Betrieb halten müssen, bestmöglich arbeiten können. Also ein Tool, was nicht nur für die eine Seite ist, sondern bestmöglich natürlich den Mitarbeiter wie auch den Unternehmer selber mit abholt.
Ich glaube, bevor wir jetzt und da das wird ja heute so der Hauptteil unserer Diskussion sein, in diese Frage gehen, ja, was, wie mache ich das, wie kann der digitale Service der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter dann helfen, im Büro den richtigen Platz zu finden und all diese anderen tolle Dinge effizienter zu erreichen. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, weil das finde ich bei Liz sehr, sehr spannend. Ihr kommt ja aus einem sehr klassischen Unternehmen. Ja,
ja,
das traditionell nichts verkauft hat, was digital war, wenn ich es richtig verstehe. Ja,
ja.
Und jetzt in ein sehr digitales Geschäftsmodell sich an der Stelle weiterentwickelt hat. Kannst du da so ein paar Gedanken zu deinen Beobachtungen teilen? Wie mache ich das?
Ja,
wenn ich jetzt auch, ja, unsere Zuhörer sind ja digital affine, begeisterte Menschen draußen in den deutschen Unternehmen, groß und klein. Ja, wie sollte ich drüber nachdenken? Wie gehe ich das erfolgreich an? Weil bei euch hat's ja geklappt.
Schön, genau. Bei uns hat es wirklich sehr, sehr gut geklappt in dem Zusammenhang. Das lag in der ersten Linie daran, dass sich Waldmann externe Hilfe mitgeholt hat für den Aufbau eines Unternehmens, was halt in die Richtung Digitalisierung gehen kann. Ich glaube, so wie es heutzutage in vielen Bereichen der Fall ist, man braucht halt gewisses Know-how und gewisses Wissen, was halt transferiert werden muss, um halt in einen neuen Bereich mit zu integrieren. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, internationalisiert, holt man sich ja auch erstmal Erfahrung aus den Marken, in denen man internationalisieren möchte zum Beispiel. Oder wenn man ein neues Produkt an den Markt bringen möchte, holt man sich ja auch da erstmal das Fachwissen aus dem Markt. Das war halt hier der Fall. Waldmann hat sich dafür entschieden, sich wirklich gute Hilfe mit reinzuholen, die halt ganz klar gesagt haben, wenn ihr digitalisieren wollt, müsst ihr das natürlich mit den richtigen Voraussetzungen machen. In dem Falle halt, wo sitzen denn Leute, die für diese Branche mit benötigt werden? Was wäre denn ein gutes Setup? Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben werden? Ich glaube, das sind erstmal so die ersten Sachen, die man sich selber stellen muss, bevor man in diese Richtung halt aus dem klassischen Business der Digitalisierung dann was mit rausholt. Der zweite Punkt, und glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, viele versuchen, alles selber neu aufzubauen, was aus Erfahrung her nicht oft der richtige Weg ist, denn es gibt schon heutzutage sehr, sehr viele sehr gute Services am Markt. Und man sagt ja immer so in der Entwicklung, man sollte das Rad nicht neu erfinden. So ist es auch wirklich bei der Digitalisierung. Die Tools, die am Markt da sind und existieren, sind schon gut. Und man muss sie nur wissen. Man muss wissen, dass diese Tools existieren. Man muss wissen, wie man sie miteinander verbinden kann. Ja. Und kann dadurch sehr, sehr viel Arbeit für so eine Digitalisierung sich sparen, aber auch für die Wartung, also für die Erhalt dieser Lösungen, sehr, sehr viel Zeit und Geld und Ressourcen dann sparen. Und man muss halt jemanden am Markt finden, der sich halt mit diesen Systemen auskennt. Also ich glaube, das ist immer das Wichtige, weil so in den Büchern, die ich lese, sagt man ja immer wieder, you don't know what you don't know.
Ja.
Man braucht halt wirklich den richtigen Anreiz dafür, das mit umzusetzen.
Und das ist, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist ja in meiner Wahrnehmung zum Teil auch wirklich nach wie vor das Problem, gerade in Deutschland, ja, dass halt das Wissen sozusagen im Bereich Digitalisierung einfach häufig dann nicht so groß ist. Ja, das ist ja das, was ich Tag ein, Tag aus versuche zu lösen. Ja, und das ist auch das, warum wir den Podcast gemacht haben, damit eben mehr Menschen so ein bisschen verstehen, was alles möglich ist. Und ich finde das schön, wie stark du da jetzt gerade dieses Argument nochmal gemacht hast, sozusagen, ihr müsst nicht alle Data Scientists sein und ihr müsst nicht alles ihr braucht nur ein Grundverständnis und dann könnt ihr darauf bauen. Und ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig an der Stelle.
Absolut. Ich glaube, das Wichtigste, was man, wenn man digitalisieren möchte, was man sich selber als Frage stellen sollte, ist, welchen Service kann ich denn online bringen, der wirklich auch einen Mehrwert für meine Klientel mitbietet? Oftmals, und ich glaube, da können mich auch viele mit verstehen und haben das auch schon erlebt, ist es werden für Produkte oftmals Features beschrieben, die mir aber gar nicht sagen, wie das jetzt mein Problem aus Kundensicht denn behebt oder was denn jetzt die Verbesserung für mein Use Case ist. Ich glaube, das ist auch oftmals so der Case, wenn man an Digitalisierung denkt. Welchen Service oder welchen Mehrwert möchtest du denn eigentlich digitalisieren? Weil du willst jetzt nicht einfach nur dein Produkt online stellen mit einer Integration oder einer API, sondern du möchtest ja einen Mehrwert bieten. Deswegen möchtest du ja digitalisieren.
Und ich glaube, das ist ja auch aus meiner Beobachtung, das sehe ich auch häufig, es wird halt digitalisiert, weil da wird die Ansage gemacht, wir müssen mal digitalisieren und dann werden coole Features irgendwie entwickelt, die auch spannend sind. Ja, also gar keine Frage, die aber keinen Mehrwert und damit kein echtes Problem lösen. Ja.
Genau. Dabei hat mir ein alter Chef mal den Tipp gegeben, überleg mal, was es dich kosten würde, dein Produkt zu vermarkten, wenn es nicht 10-mal besser ist oder ein Problem löst. Mhm. Ich glaube, diese Frage sollte man sich immer stellen, weil auch wenn man jetzt, sagen wir mal, ein MeToo-Produkt schafft oder jetzt mal umgangssprachlich gesprochen halt, einen vergleichbaren Service eines Wettbewerbers schon mit erstellt, wie viel Arbeit ist es denn, diesen Service mit an den Markt zu vermarkten im Vergleich jetzt, wenn ich wirklich ein problemlösendes Produkt an den Markt stelle? Selbst das muss ja vermarktet werden. Aber das ist oftmals leichter, als jetzt für ein standardisiertes Produkt eine Vermarktung mitzufinden. Ja. Und nur in den Preiskampf zu gehen, möchte man ja heutzutage auch nicht. Man möchte ja wirklich ein Problem lösen.
Ja. Ich glaube, dieses Problem lösen, ja. Lass uns den Gedanken mal aufnehmen und zurück in die Welt von Liz und eurem Angebot kommen. Eine Sache, die ich in den Diskussionen gerade mit Führungskräften immer wieder höre, ist im Moment so dieses so, ja, jetzt sind wir irgendwie in so einem halbhybriden Modell hier angekommen und ja, irgendwie funktioniert's, aber so richtig funktioniert's auch nicht. Und ich hätte ja gerne, dass meine Leute mehr zurück ins Büro kommen. Ist das was, wo du sagst, in der Wunde seid ihr irgendwie zu verorten auch?
Ja, können wir komplett mit nachvollziehen. Ja. Weil es ja oftmals dann auch so ist, und das darf man auch nicht vergessen, dieses Homeoffice-Arbeiten, was sich durch die Corona-Zeit ja auch mit vertieft hat, ist ja nichts Neues, müssen wir erstmal sagen. Mhm. In vielen Bereichen ist das Remote-Arbeiten oder Homeoffice-Arbeiten schon seit Jahren Standard mit drin. Das gehört einfach mit dazu. Aber es ist halt jetzt in mehr Bereiche mit reingerückt. Mhm. Oftmals positiv, aber auch negativ behaftet. Mhm. Und aus Unternehmenssicht würde ich sagen, es gibt einfach in verschiedenen Abteilungen und bei verschiedenen Projekten einfach einen besseren Austausch, eine bessere Arbeitsmöglichkeit, wenn man halt vor Ort gemeinsam an Problemen arbeitet, gemeinsam die Projekte vorantreibt. Und man darf auch nicht vergessen, diese Kaffeegespräche oder Küchengespräche, wie man sie oftmals nennt, oder einfach nur Gespräche auf dem Flur, sind manchmal sehr, sehr wichtig für den Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen. Und da sind wir schon auch mit dabei, den Austausch wieder mehr mit anzuregen. Muss ich deswegen jetzt jeden Tag ins Office kommen? Aus unserer Sicht nein. Das hat damit nichts zu tun. Aber ich würde sagen, man muss schauen, wann es sich lohnt, ins Office zu kommen, dass ich meine Arbeit bestmöglich machen kann. Mhm. Und da hilft dann halt Liz, welcher Tag ist denn der richtige, um mit den Kollegen, die ich jetzt brauche, zusammenzuarbeiten? An welchem Tag lohnt es sich denn mit reinzukommen, um das und das zum Beispiel mitzumachen? Weil es ist ja auch schon schön, wenn mein Office-Manager, sagen wir mal, einen Pizza-Day ausgerufen hat oder einen Donut-Day ausgerufen hat. Wenn man so einfach mal die Kollegen wieder trifft, fernab von diesen Quarterly-Townhall-Sessions, die man vielleicht sonst dort sich einfach mal verabreden und mit den Kollegen gemeinsam was machen. Weil der soziale Austausch ist ja wichtig. Wir haben es versucht, über Coffee-Breaks, über Teamviewer und hast du nicht alles mitgesehen zu machen. Aber ich denke, der direkte Austausch ist doch immer schön. Wir sind Menschen, wir wollen ja andere Leute.
Ja, ich finde das total, total spannend, weil das aus meiner Beobachtung gerade während der harten Lockdown-Phasen eines der Dinge war, die ehrlicherweise mir in unserem Team auch am meisten gefehlt hat, war der zufällige Austausch. Ja. Und jetzt, ich glaube, je größer das Unternehmen ist, es wahrscheinlich umso schwieriger, das hinzubekommen, wenn die Leute einfach jeder zu Hause sitzt, weil wie willst du dann den zufälligen Austausch haben? Und das rein virtuell zu machen funktioniert nicht, ja, so wie eine rein digitalisierte Bildung auch nicht funktioniert, ja.
So, und Liz hilft dann halt dabei, um jetzt den Punkt wieder auch damit aufzugreifen, wie kann denn das verbessert werden, wenn wir über das Buchen in einem Office sprechen? Ich glaube, das, was man nicht machen sollte, sind wirklich harte, krasse Vorschriften, sondern es muss von Unternehmen zu Unternehmen, da gibt es keine Formel, die für alle gleich sein kann. Von Unternehmen zu Unternehmen ist das unterschiedlich. Das eine Unternehmen sagt, wir machen zweimal die Woche Homeoffice und der Rest so rein. Die anderen sagen, wir arbeiten mit Kontingenten, Die anderen sagen halt, wir arbeiten über die verschiedenen Standorte, die wir haben, und in folgenden Standorten kann man so und so oft buchen. Ich glaube, das, was man sich als Unternehmer oder als Firma dann überlegen muss, was ist denn das überhaupt, was ich möchte? Mhm. Möchte ich denn das und das haben oder das und das haben? Und was ist denn möglich mit meiner Belegschaft? Weil ich würde nicht sagen, dass es da das gibt oder die grundlegende Formel gibt. Das, was ich jedem bei uns empfehle und das, was auch unser Service-Team immer empfiehlt, ist, testet es bitte aus und passt es auf euch mit an. Wir helfen euch, die ersten 6 Monate einen Weg für euch zu finden. Natürlich in erster Linie das, was ihr euch überlegt habt, wie ihr das denn aufgebaut haben wollt. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne an unserer Solution. Du könntest sie halt theoretisch minütlich anpassen und sagen, du stellst das jetzt alles einmal um. Ja, ab morgen möchtest du nicht mehr tagesweise buchen, sondern nur noch stundenweise buchen. Und ab morgen kann folgender Raum nur noch von folgenden Kollegen wie folgt genutzt werden. Ich glaube, das ist in erster Linie wichtig. Und das Zweite, was ich glaube, wichtig finde, ist, du kannst die oder solltest die Leute nicht ins Office zurückzwingen, sondern das muss einfach der Mehrwert in den Köpfen der Mitarbeiter drin sein. Was ist denn der Punkt, warum ich zurück möchte? Du hast jetzt schon eins gesagt, dieser normale Austausch, dieser zufällige Austausch, der ist natürlich wichtig. Mhm. Dann natürlich dieses kollaborative Arbeiten gemeinsam, was ich nur machen kann, wenn ich gemeinsam an einem Projekt wirklich vor Ort mitarbeite.
Ja. Ja.
Dieses, ich frage vielleicht mal einen Kollegen nach einem Problem, was ich gerade habe, was ich nur machen würde, wenn ich jetzt mal aufstehe von meinem Platz und halt rübergehe zu ihm ins Büro.
Ja.
Und das muss aber halt bei den Leuten erstmal wieder rein, weil natürlich, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir sind natürlich auch daran interessiert, keine extra, sagen wir jetzt mal, Power zu verschwenden. Und da war natürlich das Homeoffice über die Corona-Zeit sehr, sehr verlockend.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist ja auch verständlich, ja, wenn ich gerade wieder hier in München erlebe, wie die Verkehrslage jeden Morgen im Moment ist, ja, gefühlt schlimmer denn je. Ja. Verstehe ich auch jeden, der sagt, wenn ich mir die 2 Stunden am Tag sparen kann, insbesondere wenn ich dann den ganzen Tag nur in Teams-Meetings sitze und eben nicht diese Interaktion habe. Das ist ja, glaube ich, völlig außer Frage. Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ja, so Unternehmenskultur und Aufgaben und so weiter, bestimmt das, wie leicht das ist, damit umzugehen. Spielt da auch das Alter eine Rolle? Ich bin jetzt mal ganz, ganz bewusst ein bisschen provokant. Ja, muss ich, wenn ich über die Lösungen für mein Unternehmen und meine Teams nachdenke und vielleicht auch die Rahmenbedingungen, die Leitplanken, die ich rund um diese Arbeitsweise einschlage, muss ich da anders drüber nachdenken, wenn ich eine Belegschaft habe, die zum großen Teil aus Gen Z, wenn ich jetzt extrem bin, Menschen, also irgendwie sehr, sehr junge Generationen besteht, oder wenn ich sehr, sehr viele über 50 oder 60-Jährige habe, was sind da so deine Erfahrungen?
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn aus einem Softwarebereich oder überhaupt aus einem Produktbereich kennt man es ja, dass man eine gewisse Zielgruppe schon vorhersagen kann. Ja, du kannst dir eine gewisse Zielgruppe für deinen Podcast vorhersagen. Jeder könnte eine gewisse Zielgruppe für seine Produkte mit vorhersagen. In dem Fall, dass wir ja wirklich über Unternehmen sprechen, das heißt vom Mittelstand bis größere Enterprise-Unternehmen, arbeitet natürlich dadurch auch von dem 18-Jährigen bis zu der 60-Jährigen alles mit in den Unternehmen von den unterschiedlichsten Graden. Der eine arbeitet wirklich jede Minute am PC, der andere arbeitet halt eher nur einmal am Tag am PC oder einmal in der Woche am PC. All diese Leute müssen ja abgefangen werden, auch vom Wissensstand her. Und was wir da wirklich aus unserer Sicht und das belegen auch sehr, sehr gut und das Feedback von unseren Kunden hinbekommen haben, ist halt eine intuitive Oberfläche, die wirklich über die Zielgruppen hinweg sehr, sehr gut bedienbar ist. Das, was wichtig ist, ist, glaube ich, die verschiedenen Bedürfnisse der Zielgruppe dabei mit zu beachten als Unternehmer. Also beispielsweise Leute, die jetzt längere Zeit schon in dem Unternehmen arbeiten und einen festen Arbeitsplatz schon für 20, 30 Jahre haben, warum sollten die denn auf einmal aufgeben, nur mit dem Begriff Desk-Sharing? Ja, die haben sich da eingerichtet, die arbeiten da eh immer von einem und demselben Platz. Und selbst wenn die jetzt sagen, du kannst das buchen, würden die immer denselben Platz buchen. Und ich glaube, man muss halt schauen, dass man nicht, da sind wir wieder bei dem Punkt, halt ein System, eine Logik versucht, über alle hinwegzulegen, sondern das Ganze halt personalisiert anpasst. Das muss aufs Unternehmen passen. Und das bedeutet halt zum Beispiel, dass diese Leute, die eh immer an denselben Arbeitsplätzen arbeiten müssen, weil sie mit Finanzen zu tun haben und da eh keiner sitzen darf, die PCs so eingestellt sind, die Arbeitsplätze zum Beispiel so eingestellt sind, weil die einen bestimmten Tisch und einen bestimmten Stuhl brauchen, dann ist das halt ein fest zugewiesener Arbeitsplatz. Dann wird dieser fest zugewiesene Arbeitsplatz vielleicht freigegeben für andere, wenn er krank ist, im Urlaub ist oder sonstiges mit hat oder ihn nicht braucht. Aber ansonsten ist dieser Platz halt zugewiesen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, was viele noch zurückschreckt. Was sind denn die Möglichkeiten im Hintergrund, wie ich das Ganze einstellen kann?
Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, weil
ich glaube, das ist bei uns auch so dieser Eisbergball ist. Das, was man oben sieht, ist so diese Spitze des Eisberges. Man kann Best-Sharing-Sachen buchen. Das, was unter dem Wasser ist des Eisberges, ist dieses Riesenrechte- und Rollenverwaltungssystem, dass man es wirklich auf das eigene Unternehmen anpassen kann.
Ja, und ich finde das ganz spannend, weil ich sehe da eine gewisse Parallele auch zu dem, was wir auch tun mit unserer Bildung, zunächst mal muss man es ans Unternehmen anpassen. Und dann muss man aber, bei uns sind das halt die Zielgruppen, bei euch ist es am Ende des Tages die Abteilung und dann auch die einzelne Person, wo ich eine enorme Flexibilität brauche, um genau das zu treffen, was es eben braucht in einer Welt, die, und da glaube ich, müssen wir auch ehrlich sein, halt viel komplexer ist als noch in der Generation unserer Eltern. Ja, also ich glaube, bei unseren Eltern, da war das einfach völlig normal zu sagen, ja, wenn ich arbeiten und ins Büro gehe, setze ich mich an meinen Schreibtisch und da bin ich dann halt. Ja, und das ist aber heute einfach nicht mehr die Realität.
Denke auch die Flächen. Man sieht es ja auch immer wieder. Ich meine, Büroagenturen, Bürofirmen, Agenturen, die sich auf die Verbesserung von Büroflächen und Konzepte konzentrieren, die schlagen dir ja schon ganz, ganz neue Konzepte vor. Früher war es ja normal. Man hatte 2, 3 größere Meetingräume. Heutzutage reden wir von 2 Meetingräumen, die getrennt werden können in 4 verschiedene Meetingräume, noch 10 Telefonboxen noch mit dazu. Noch eine Area, wo man kollaborativ arbeiten kann und so weiter. Und ich denke, diese Sachen sind ja eh schon vom Denken her in dieser Bürofläche, nennen wir sie jetzt mal 3.0. Da ist die Digitalisierung natürlich dann ein Tool, um diese Büroflächen auch optimal zu nutzen. Aber man kann ja auch aus Bestandssachen heraus optimieren. Wenn ich doch sehe, meine Meetingräume sind zu 100% belegt, wie können denn meine Teams, die ich doch wünsche, dass die kollaborativ arbeiten, sich zusammenfinden, wenn ich keine Meetingräume mehr habe, weil die dauerhaft gebucht sind. Ja. Aber das muss ich ja erstmal wissen. Und das ist natürlich, diese Daten muss ich erstmal sehen. Und dann kann ich sagen, was sind denn Optionen der Verbesserung? Einen Meetingraumtrenner nur zu schaffen oder eine Möglichkeit zu bieten, zu sagen, wenn du diesen Meetingraum jetzt nicht innerhalb von 15 Minuten annimmst, den freizugeben oder halt zu sagen, Telefonboxen einzuführen. Mhm. All das, man muss halt den Mitarbeitern ja die Möglichkeit geben, auch da arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist oftmals so der Punkt, was die Digitalisierung der Büroflächen und so betrifft. Man hat viele Daten noch gar nicht und das Konzept ist zwar im Kopf mit da, aber es sollte halt dann auch mit belegt werden.
Jetzt habe ich noch eine Frage, weil das, was ihr ja macht, ist eine relativ, also für den einzelnen Mitarbeiter sehr intuitive digitale Lösung an die Hand zu geben, dass ich eben gucken kann, wo arbeite ich denn morgen, nächste Woche, ja, welcher Meetingraum ist frei, wo kann ich heute Nachmittag hin und ähnliche Fragen. Das ist ja dann, ich bin jetzt mal provokant, wieder so eine digitale Lösung. Ja. Erlebt ihr da auch so dieses, worüber man manchmal in der Presse liest und was ich auch bei dem einen oder anderen Kunden erlebe, so diese Gegenbewegung, die es jetzt auch gerade nach Corona gibt, dass so dieses ganze digitale Zeug funktioniert ja eh doch nicht oder ist böse oder ich glaube auch KI an der Stelle ist ja auch in dieser Ecke so ein bisschen unterwegs, wo so eine Abwehrreaktion gegen das Neue stattfindet?
Absolut immer. Also wir haben ja, also das ist natürlich, das gehört mit dazu. Ich möchte nicht sagen, das ist der Große, es ist eher eine kleine Randgruppe, die das immer mitmacht. Und man darf auch nicht vergessen, gerade die größeren Unternehmen, Betriebsräte sind da auch mit da. Es geht immer um Datenschutz und gerade wenn es um Digitalisierung geht, ist immer der Datenschutz das erste Thema mit dabei. Was man sich überlegen muss, ist natürlich, die Tools, die man hat, diese Werkzeuge, die man verwenden kann, sind offline wie online. Ist man selber dafür verantwortlich, wie man diese Tools natürlich benutzen kann. Ich denke, dass es natürlich sinnvolle Einsätze gibt und auch nicht so sinnvolle Einsätze gibt. Und man muss halt überlegen, was gehört denn mit dazu? Wenn man jetzt aus Lissig nur über eine Desk-Sharing-Solution für die Digitalisierung nachdenkt, dann könnte man sich denken, ja, aber brauche ich das denn? Aber zur Digitalisierung da, gerade wenn ich jetzt aus Lissig spreche, gehört ja noch mehr mit dazu. Zum Beispiel einen digitalen Sicherheitsplan mit immer da zu haben. Wo sind denn jetzt Feuerlöscher? Wo ist denn der nächste Sicherheitsbeauftragte? Wo ist denn der nächste Brandschutzbeauftragte? Wo ist denn der erste Ersthelfer jetzt in meiner Nähe, falls ein Problem mit da ist? Und diese Fragen gehören ja genauso mit zur Digitalisierung, wie, sage ich jetzt mal, einen Platz zu buchen. Das ist in erster Linie gerade, wenn man so drüber nachdenkt, ja, einen Meetingraum zu buchen und so einen Spaß, brauchen wir das wirklich? Naja. Weißt du denn jetzt gerade zum Beispiel, wo dein nächster Ersthelfer mit ist? Möchtest du denn über drei verschiedene Tools, und ich glaube, das ist auch immer so die Problematik bei vielen, noch ein weiteres Tool, noch ein weiteres Tool? Und da fragen wir uns dann halt auch bei Liz, möchtest du denn auf drei Tools eintragen, dass du in den Urlaub gehst? Oder noch besseres Beispiel, möchtest du denn unbedingt in drei, vier verschiedenen Tools, wenn es dir schon schlecht geht und du einen Krankheitstag brauchst, dich in drei verschiedenen Tools unbedingt krank melden, dass es wirklich jeder mitbekommt? Ich glaube, da ist das Wichtige, die Services zu vereinen, sodass man wirklich einen kurzen Weg hat, einen effektiven Weg hat, miteinander diese Tools oder diese Services zu vereinen. Das soll keine eierlegende Wollmilchsau sein, wie man immer so schön sagt in der Produktentwicklung, sondern das soll halt eine Plattform sein, die vereint, die Services verbindet.
Ja, Robert, wir haben, ich glaube, einen schönen Rundumschlag geschafft. Wir könnten jetzt noch sehr viel tiefer gehen. Ich glaube, es wäre sehr, sehr spannend, über so Fragen der Entwicklung zu noch zu diskutieren, der wie shape ich so einen Service oder so, aber das würde leider den Rahmen unseres Formates sehr sprengen. Wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, was wir heute diskutiert haben, wir haben so ein bisschen die Frage uns erstmal gestellt, ja, wie komme ich denn als ein klassisches Unternehmen überhaupt dazu, was im digitalen Bereich zu machen, was kann da schiefgehen? Und haben dann sehr ausführlich über diese Frage ja geredet, wie kann ich eigentlich mit Hilfe eines digitalen Services, ja, am Beispiel von Liz jetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro ja begleiten, und haben viele Aspekte von dem, ja, wie neue Arbeit, ja, da gibt's ja diesen New Work Begriff auch, der auch so sehr verschrien ist leider, obwohl da, ich glaube, genau das, was wir heute diskutiert haben, sehr stark dahinter steckt, dass einfach Menschen heute anders arbeiten, als das noch vor 15 oder 25 Jahren war, und diese Realität sich die Unternehmen stellen müssen, das haben wir diskutiert. Was sind so die drei Dinge, wo du sagen würdest, das kann man sich merken, ja, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer das, was man irgendwie so mitnehmen kann aus der heutigen Diskussion?
Ja, ich glaube, den ersten Punkt, den ich damit anbringen würde, ist, man sollte nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern man sollte auf schon existierende gute Services und gute Tools zurückgreifen. Ich brauche beispielsweise nicht einen versuchenden Dashboard zu erschaffen, wenn es doch super BI-Tools schon gibt. Dann sollte ich doch eher damit arbeiten. Genauso dasselbe mit allen anderen Dienstleistungen und Services, die man sich vorstellen kann. Der zweite Punkt, den ich so zusammenfassend wollen würde, ist, es geht nicht darum, ein Feature von einem Produkt zu beschreiben, wenn es um die Digitalisierung geht, sondern es sollte immer darum gehen, ein Problem zu beheben und einen Mehrwert zu erzeugen. Welchen Use Case kann ich wie verbessern? Mhm. Und den dritten Punkt, den ich dabei immer so gerne mit zusammenfasse, ist, du willst am Ende ja keine Sprühpistole ausleihen, wenn du eigentlich dein Haus gestrichen haben möchtest. Weil du brauchst eine Fachberatung, du brauchst einen Profi beispielsweise mit dazu, du brauchst das und das. Also versuche es gar nicht, dir auf dem falschen Weg eine Vermutung anzustellen, dass es so und so wäre. Hol dir bestenfalls vom Markt das Feedback mit ein, um am Markt wirklich entlang zu digitalisieren.
Also dieses sehr zielgerichtete rund um den echten Use Case. Und dieses, ich finde das am Markt schön. Ich hatte einen Professor in meinem MBA, der hat immer gesagt, get out of the building, ja, weil irgendwie nichts Gutes passiert. Und ich glaube, da ist wahnsinnig viel Wahrheit dran. Robert, vielen Dank für diese Einblicke. Hast du zum Abschluss für uns noch was zum Weiterlesen oder Weiterhören? Also eine Empfehlung für ein Buch, einen Podcast, einen Blog, ich weiß es nicht.
Welchen Podcast ich immer gerne empfehlen kann, ist der Richard Roll Podcast. Also von Richard Roll selber, wer ihn kennt. Hat sehr, sehr spannende Gäste auch immer mit dabei, Unternehmer auch mit dabei, die halt auch über solche Themen mitsprechen, auch über die Themen Gesundheit, Sport und Vitalität auch im Kopf. Und das lässt sich in vielen, vielen Cases auch sehr, sehr gut immer auf unsere Themen hier mit überleiten. Von daher den Richard Roll Podcast kann ich immer gerne mit empfehlen.
Vielen Dank für den Tipp, den werden wir für Sie verlinken, genauso wie wir in den Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Link zu Robert und zu Liz setzen werden. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, am Ende dieser schönen, spannenden und, wie ich fand, mal wieder sehr lehrreichen Diskussion, Robert, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.